SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Gedenken an den Holocaust. Wie die Abgeordneten im Bundestag erinnern und mahnen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wie der Erzbischof von München, Reinhard Marx, sich erklärt. Und 2 Jahre Pandemie. Wie das Coronavirus historisch einzuordnen ist. Es ist Donnerstag, der 27. Januar, und vor genau 77 Jahren, am 27. Januar 1945, sind sie freigekommen. Die Menschen, die im Konzentrationslager Auschwitz überlebt haben, obwohl sie nicht dachten, dass sie überleben würden. Und über dieses Denken, Fühlen und Befreitwerden, darüber sprechen die wenigen, die noch da sind, jedes Jahr mit und zu uns, auch heute wieder im Bundestag. Von dort berichtet Christopher Jänert.
Der Völkermord an den Juden Europas sei ein deutsches Verbrechen, so Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Aber er sei zugleich eine Vergangenheit, die alle angehe. Und mit Blick auf heute sagt Baas, Antisemitismus sei mitten unter uns. Er sei ein Problem der ganzen Gesellschaft.
Erinnern und Gedenken macht nicht immun gegen Antisemitismus. Es schützt nicht vor Rassismus und Rechtsextremismus. Sie haben den mörderischen Terror durch den NSU nicht verhindert. Nicht den antisemitischen Anschlag von Halle, nicht die rechtsextremen Morde von Hanau. Das Wissen um die Geschichte hat nicht verhindert, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung meint, die Juden hätten vielleicht doch zu großen Einfluss.
Im weiteren Verlauf der Gedenkveranstaltung hat die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher gesprochen. Sie musste mit 7 Jahren ihr Elternhaus im schwäbischen Dorf Jebenhausen wegen der Nazis verlassen.
Ich wohne seit 75 Jahren in New York, aber habe noch die grauenhafte Zeit des Schreckens und Menschenhasses gut im Gedächtnis. Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich.
Ihr innigster Wunsch sei die Versöhnung aller Menschen, so Auerbacher weiter. Mit anwesend waren auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz. Zudem hat der Präsident des israelischen Parlaments Miki Levi eine Rede gehalten, an deren Ende er in Tränen ausbrach.
Im Bundestag heute Gedenken an die Opfer des Holocaust. Und das war ein harter Einstieg für die Abgeordneten in einen langen Debattentag. Denn da steht mutmaßlich eine laute Auseinandersetzung noch an, wie immer, wenn es ums Geld geht. Heute soll der Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Und das wird er auch, denn die Regierungskoalition hat die Mehrheit dazu. Der Energie- und Klimafonds soll um 60 Milliarden Euro aufgestockt werden. Soweit so plausibel. Die Opposition allerdings will dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Warum das so ist und was da an komplizierten haushälterischen Details dahinter steckt, berichtet Mario Kubina aus Berlin.
Deutschland muss zurück zur Schuldenbremse. Eine Kernforderung der FDP im zurückliegenden Wahlkampf. Nach der Bundestagswahl zeichnete sich ab, erstens, dass es auf eine Ampelkoalition hinausläuft, zweitens, dass dieses Dreierbündnis den Spagat zwischen Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und einer Rückkehr zur Schuldenbremse schaffen muss, damit alle Beteiligten das Gesicht wahren. Was tun? Von Ökonomen kam der Vorschlag, die Corona-Ausnahmeregelung zur Schuldenbremse zu nutzen und so eine Rücklage zu bilden. Eine Idee, mit der Lindner noch im Oktober wenig anfangen konnte, wie er damals in einer ZDF-Sendung deutlich machte.
Wenn man die bestehenden wegen der Corona-Pandemie eröffneten Kreditermächtigungen jetzt nutzt, um gewissermaßen einen Vorrat anzulegen für eine neue Koalition, das wäre nicht seriös.
Eine Bemerkung, die ihm jetzt, da er Minister geworden ist, immer wieder vorgehalten wird. Denn in den Augen der Opposition folgt sein Entwurf für den Nachtragshaushalt 2021 genau der Logik, die Lindner noch im Herbst strikt abgelehnt hat.
Sie wollen Schulden auf Vorrat machen,
rief Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg dem Minister vor kurzem im Bundestag zu. Es geht um Kreditermächtigungen für vergangenes Jahr, mit denen der Bund die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abgefedert hat. Davon wurden 60 Milliarden Euro nicht abgerufen und die sollen jetzt über den Nachtragshaushalt in den Klimafonds des Bundes gesteckt werden. Allerdings, mit der Schuldenbremse des Grundgesetzes ist das nur vereinbar, wenn die Investitionen nach wie vor unter der Überschrift Bekämpfung der Corona-Krise laufen. Denn nur unter dieser Bedingung konnte der Bund mit so vielen Milliarden auf Pump planen. Aber es gibt Zweifel, ob dieser Zusammenhang wirklich besteht oder ob Lindner ihn nur herbeireden will, wie die Union meint.
Sie sagen, wir brauchen das Geld, um die akute Notlage, Pandemie zu bewältigen. Tatsächlich wollen Sie die Mittel aber nicht zur Pandemiebewältigung einsetzen, sondern für ganz andere Zwecke und auch zu ganz anderer Zeit.
Ein Vorwurf, den Lindner leichter an sich abprallen lassen könnte, wenn da nicht die Kritik des Bundesrechnungshofs wäre. Aus Sicht der Rechnungsprüfer soll der Nachtragshaushalt einzig den Zweck erfüllen, die übrig gebliebenen Milliarden ins laufende Jahr zu retten.
Und das haben wir unter mehrfachen Gesichtspunkten für äußerst verfassungsrechtlich problematisch.
So Dieter Hugo vom Bundesrechnungshof. Die Unionsfraktion sieht das ähnlich, weshalb die Sache wohl beim Bundesverfassungsgericht landen wird. Doch bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe dürfte einige Zeit vergehen. Bleibt die Frage, warum Lindner seinen Kritikern so viel Angriffsfläche bietet. Offenbar sieht er keine andere Möglichkeit, die geplanten Klimamilliarden aufzutreiben, ohne die Schuldenbremse offen auszuhebeln. Mit dem Nachtragshaushalt aber sollen die Regeln gewahrt bleiben, zumindest der Form nach. Und mit Blick auf die heutige Bundestagsabstimmung muss sich der Finanzminister jedenfalls keine Sorgen machen. Die Ampelfraktionen stehen hinter Lindners Plänen.
Eine Woche ist es jetzt her, dass die katholische Kirche von einer weiteren Welle der Erkenntnis durchgerüttelt worden ist. Von der Erkenntnis nämlich, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auch im Erzbistum München und Freising ein häufiges Vergehen war. Und darüber hinaus, dass die Kirche damit umgegangen ist, als wäre die Schädigung dieser Schutzbefohlenen keine Straftat, sondern Einzelfälle, moralische Verfehlungen irregeleiteter Priester. Dass die Vertuschung solcher Taten System hatte, wie auch die Opferbeauftragten das betonen, das ist etwas, das anscheinend nur langsam in den kirchlichen Geist eindringt. Erzbischof Reinhard Marx hat sich vor etwa einer Stunde in einer Pressekonferenz geäußert zu dem Gutachten, das dazu vor einer Woche herauskam und das mehr als 470 Opfer festgestellt hat. Darüber spreche ich jetzt live mit Tillmann Kleinjung aus der Redaktion Religion und Orientierung des Bayerischen Rundfunks. Kardinal Marx ist ja der Mann, der dem Papst schon letztes Jahr seinen Rücktritt angeboten hat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Hat er diese Geste wiederholt?
Nein, er hat diese Geste nicht wiederholt. Er hat gesagt, er will weitermachen, wenn er eine Hilfe ist für diesen Dienst. Also wenn er tatsächlich dazu beitragen kann, dass der Missbrauchsskandal aufgearbeitet wird und dass daraus die richtigen Lehren gezogen werden. Hat aber gleichzeitig auch eingeschränkt, er klebt nicht an seinem Amt. Sein Rücktrittsangebot an Papst Franziskus im vergangenen Sommer sei aufrichtig und ernsthaft gemeint gewesen. Und wenn dann tatsächlich manche der Meinung seien, dass er ein Hindernis sei für Aufklärung und Aufarbeitung, dann wäre er tatsächlich auch wieder bereit, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Allerdings erst, wenn er sich mit seinen Gremien zurückversichert und besprochen hätte. Er will so einen Schritt auch nicht mehr isoliert tun, hat er gesagt.
Marx ist im Vorfeld vorgeworfen worden, ja, das Thema sexualisierte Gewalt nicht ernst genug genommen zu haben, es nicht zur Chefsache gemacht zu haben. Wie hat er sich dazu geäußert?
Er hat diesem Vorwurf ausdrücklich widersprochen. Er hat gesagt, es war Chefsache, ich habe mich darum gekümmert. Er habe nur einen Fehler begangen, sagt er. Er sei nicht aktiv genug auf Betroffene zugegangen in der Vergangenheit. In einem Fall hat er sogar das dann nochmal ganz ausdrücklich gesagt, dass er in diesem einen Fall ein richtiges Versagen empfindet. Und ganz generell, nicht nur für sich gesprochen, sondern für die gesamte Kirche, dass es immer noch nicht gelungen sei, die Perspektive der Opfer einzunehmen. Dass man also auf all diese Fälle immer noch zu sehr aus der Perspektive der Institution geschaut habe und nicht geschaut habe, wie erleben eigentlich die das, was wir hier veranstalten.
Das hat ja auch der Sprecher der betroffenen Initiative Katsch in vielen Interviews in der letzten Zeit gesagt. Es müsse vor allem darum gehen, den Opfern Hilfe, Unterstützung und Entschädigung zu verschaffen. Wie ist der Kardinal da aufgetreten? Hat man ihm seine Betroffenheit an dieser Stelle abgenommen?
Ich habe sie ihm abgenommen. Ich glaube, er meint das ernst und aufrichtig. Ich glaube auch, dass er jetzt gerade auch keine Alternative sieht, dieses Amt weiterzumachen und da auch im Amt zu bleiben. Das würde er als Flucht empfinden. Ich glaube tatsächlich, dass er bereit ist, da mitzumachen. Und er hat vor allem eines gesagt, und das ist ja sein ganz großes Anliegen. Er glaubt, Aufarbeitung des Missbrauchsskandals geht nur, wenn die Kirche sich auch reformiert, wenn die Kirche sich verändert, wenn die Kirchen die systemischen Ursachen für Missbrauch auch tatsächlich bearbeitet und abschafft.
Sie haben die Aufarbeitung erwähnt. Das sind ja viele Fälle. Bislang ist die Gangart der katholischen Kirche ja immer gewesen, wir klären das selbst auf. Ändert sich da jetzt was? Also wird es Ermittlungen auch durch die sozusagen aus Sicht der Kirche weltliche Justiz geben?
Na, da hat sich ja 2010 schon etwas geändert. Damals hat die katholische Bischofskonferenz ihre Leitlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch reformiert und hat da so eine Art Anzeigenpflicht auch für die Ordinariate hineingeschrieben beim Verdachtsfall. Und das wurde eigentlich, das sehen wir auch in dem Gutachten, sehr stark beherzigt, weil da stieg die Zahl dann ab 2010 der Anzeigen bei den Staatsanwaltschaften massiv an. Das waren also Fälle, die man vorher vielleicht nicht gemeldet hat. Allerdings ist es so, dass wir erlebt haben, auch umgekehrt, dass die Staatsanwaltschaften in der Vergangenheit sehr zaghaft und vorsichtig mit der Kirche umgegangen sind und möglicherweise auch mit Missbrauchsfällen in der Kirche, dass es da also tatsächlich auch eine Zurückhaltung bei der Staatsanwaltschaft gab. Ich glaube, davon kann man heute nicht mehr reden.
Live aus München war das Tilman Kleinjung zu den Äußerungen des Erzbischofs von München, Reinhard Marx, zum weiteren Verfahren im Umgang mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche. Die Ukraine-Krise sorgt weiter dafür, dass die Diplomaten nicht unbeschäftigt bleiben. Und gut, dass wir sie haben, die internationale Diplomatie, denn ohne sie hätten wir eine Lage, die wir uns alle lieber nicht ausmalen wollen. Die Kritik an der Bundesregierung aus anderen Ländern ist allerdings harsch. Und zwar, weil Deutschland aus Sicht der internationalen Gemeinschaft zu diplomatisch agiert und Waffenlieferungen zum Beispiel an die Ukraine bislang ablehnt. Dazu ein Kommentar von Helga Schmidt aus Brüssel.
Vor 20 Jahren, auf dem Höhepunkt der Entspannung zwischen Ost und West, stürzte die NATO in eine Sinnkrise. Wozu noch die hochgerüstete Allianz? Die Frage wurde ernsthaft diskutiert, wo doch ein Warschauer Paktstaat nach dem anderen NATO-Mitglied wurde und am Ende ein geschwächtes und mit sich selbst beschäftigtes Russland übrig blieb, umgeben nur noch von ein paar letzten Satelliten. Die Demokratie schien auf dem Vormarsch, unaufhaltsam in Form von Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Und eines Tages, auch das schien damals gar nicht illusorisch, eines Tages könnte vielleicht auch Russland dazugehören. Heute, 20 Jahre später, ist die NATO herausgefordert wie selten in ihrer Geschichte. In Europa droht ernsthaft Krieg. Und nach allem, was wir von den Militärexperten hören, ist das eine realistische Gefahr. In dieser Situation nun gestern Abend die mit Spannung erwartete Antwort von NATO-Generalsekretär Stoltenberg auf die Forderungen des Kreml. Sie fiel besonnen aus, finde ich, und klug. Wir sind bereit, sagte Stoltenberg, uns die Sorgen Russlands anzuhören und eine echte Diskussion zu führen. Putin könnte das ernst nehmen, wenn auf seinem Radar noch etwas anderes als die Eroberung der Ukraine Platz hat. Er könnte das Gesprächsangebot aufnehmen und mit dem Westen über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa verhandeln. Die NATO lädt Russland dazu ein und ist gleichzeitig unmissverständlich mit einem klaren Nein, wenn es um Rückzugsforderungen aus Osteuropa geht. Putin selbst weiß am allerbesten, dass diese Forderung auf seiner Wunschliste völlig unrealistisch war. Nun stellt sich aber die Frage, ob das Nein für ihn nur den gewünschten Vorwand liefern soll für einen Angriff. Zu einer ehrlichen Analyse gehört, niemand weiß das im Moment sicher zu sagen. Relativ sicher ist aber, dass die gerade heftig diskutierten deutschen Waffenlieferungen daran nichts, aber auch gar nichts ändern würden. Nicht mal die massive amerikanische Militärhilfe hat das geschafft. Waffen für mehr als 2,5 Milliarden Dollar sind allein in den letzten Jahren von den USA in die Ukraine gegangen. Die Sicherheitslage des Landes hat das nicht entscheidend verändern können. Das sehen wir gerade. Die Ukraine kann der russischen Armee nicht Paroli bieten. Und niemand kann im Ernst glauben, dass deutsche Waffenlieferungen daran etwas ändern würden. Was die Partner aber zu Recht von der Bundesregierung erwarten, ist ein klares Bekenntnis zu ernsthaften Wirtschaftssanktionen. Ein sofortiges Nein zur Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 gehört dazu. Nicht erst im Ernstfall, wie Bundeskanzler Scholz viel zu zögerlich eingeräumt hat. Im Ernstfall ist es nämlich zu spät. Und ein klares Ja zum Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehr, auch wenn das die deutsche Wirtschaft mehr treffen würde als jedes andere Land in Europa. Den Preis muss Deutschland bezahlen, denn das Einfrieren der Handelsgeschäfte ist die Waffe, die Russlands Eliten und auch Putins Staatskasse wirklich treffen würde.
Ein Kommentar von Helga Schmidt aus Brüssel. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 1000 heute. An den Satz und hier die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind wir gewöhnt wie an die Verkündung der Lottozahlen inzwischen. Seit 2 Jahren konsumieren wir uns durch diese Informationen und versuchen, das Gespenstische daran zu vertreiben. Mit einem Scherz, mit guten Gedanken, mit der Hoffnung, dass viele von uns doch gut durchkommen werden. Gegen die Ermüdung hilft, ja, Bewegung und manchen auch demonstrieren, wobei letzteres ein schmaler Grat ist, weil die Frage, gegen was man da demonstriert und in welcher Gesellschaft, sich schnell stellen kann und nicht immer im Sinne des Gemeinwohls positiv beantwortet werden kann. 2 Jahre Pandemie also. Darüber spreche ich mit Professor Heiner Fangerau. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. Sie sind ja als Historiker gut dran, Herr Fangerau, weil Sie die Dinge mit mehr Abstand betrachten können als manch einer, der den geschichtlichen Draufblick nicht so hat. Helfen Sie uns. An welcher Stelle der Pandemie befinden wir uns jetzt? Am Anfang, am Ende oder in der Mitte?
Ja, es ist gefährlich, jetzt eine Antwort zu geben, weil wenn ich sagen würde, am Ende und es kommt eine nächste Welle, dann habe ich mich geirrt. Aber zumindest sind wir nicht mehr am Anfang. Das ist, glaube ich, jedem klar geworden. Am Anfang von Pandemien läuft es meistens so, dass verleugnet wird, die Phase haben wir hinter uns. Die Phase des Versteckens, Laufens, Einigelns, die haben wir, da sind wir noch mittendrin. Und im Moment überwiegt die Hoffnung, dass wir uns dem Ende nähern. Was nach dem Ende kommt, auch das ist natürlich spannend, wenn man in die Geschichte guckt, das ist meistens das große Aufräumen. Da sind wir aber auch noch nicht. Also ich glaube, wir sind irgendwo zwischen Mitte und Ende.
Die Pestpandemie in Europa hat etwa 7 Jahre gedauert, die spanische Grippe circa 2, nur um mal die bekanntesten zu nennen oder einige der bekanntesten. Kann man aus diesen historischen Daten irgendetwas ableiten für die heutige Situation oder wäre das Kaffeesatzleserei?
Es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil Viren und auch Bakterien immer was Überraschendes tun und sich auch sehr unterscheiden. Das Influenza-Virus, was für die spanische Grippe verantwortlich war, ist ein ganz anderes Virus als jetzt das Coronavirus. Was wir aber mitnehmen können, ist, dass man in der Geschichte immer sieht, wie menschliche Handlungen und Reaktionen auch wieder Einfluss auf das biologische Geschehen haben. Und es ist eben gelungen, durch Maßnahmen immer wieder in der Geschichte, ja, im Wechselspiel mit der Biologie Pandemien einzudämmen. Ich glaube, wir können mitnehmen, dass die ganz alten Maßnahmen, Abstand halten, Fenster aufmachen, Maske tragen, so atavistisch sie auf uns jetzt wirken, dass die auch wirken, im Sinne von, sie helfen gegen die Pandemie. Das nehmen wir aus der Geschichte immer mit. Aber alles, was jetzt kommt, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Gesellschaften eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
Welche Rolle spielt mit Blick auf frühere Pandemien, dass wir heute über moderne Kommunikation verfügen, also die Informationen in Echtzeit überträgt? Ist das ein großer Unterschied? Wie würden Sie das einschätzen?
Das ist was Neues bei dieser Pandemie im Vergleich zu früheren, dass wir viel schneller kommunizieren und dass die Art der Kommunikation sich verändert hat. Bei der Cholera im 19. Jahrhundert hat Heinrich Heine beispielsweise noch für die Augsburger Nachrichten berichtet aus Paris. Das war eine Kommunikation, wenn man das ganz nüchtern sieht, mit Sender und Empfänger. Heute mit den modernen Medien ist jeder Sender, jeder Empfänger. Wir hätten die Möglichkeit, durch so etwas schneller vor Pandemien zu warnen. Wir haben aber dadurch auch die Möglichkeit, unterschiedliche Meinungen viel schneller zu verbreiten, neue Blasen des Wissens, der Erkenntnis zu erzeugen. Ich glaube, damit können wir noch alle gar nicht so richtig umgehen. Und das ist etwas, was wir in dieser Pandemie lernen werden.
Apropos Meinungen, im Moment schwanken die Bürgerinnen und Bürger überall auf der Welt, so scheint es zwischen wird schon nicht mehr so schlimm werden wegen des angeblich milden Verlaufs bei Omikron bis hin zu die Welt geht gleich unter. Welche Haltung ist aus Sicht des Historikers angemessen?
Ja, die Menschen sind müde von der Pandemie, das beobachtet man in der Geschichte auch immer und der Nachrichtenwert der Pandemie, das würde ich erwarten, nimmt mit der Müdigkeit ab. Irgendwann wollen die Leute es nicht mehr hören. Und das steigert die Bereitschaft, jedenfalls mit Blick in die Geschichte, mit so einem Virus, einer Pandemie, einem pandemischen Geschehen auch zu leben. Das heißt, die Art der Informationsverarbeitung für einen selbst, die läuft eher in die Richtung der Hoffnung im Moment, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Und das sieht man in der Geschichte auch immer. Es ist mehr ein Hinnehmen, das ist zu negativ. Es ist eher eine andere Rahmung und ja, Skandalisierung des Prozesses.
Kurz noch zum Schluss, wenn wir eines gelernt haben in den letzten 2 Jahren, dann ja, dass Pandemie anstrengend ist. Sie haben es gerade selber gesagt, ermüdend und zwar in jeder Hinsicht, auch wenn man nicht krank wird. Welche Durchhaltestrategie haben Sie persönlich entwickelt, die sich aus Ihrem Wissen als Historiker speist?
Klingt jetzt total langweilig, aber tatsächlich den Versuch zu machen, öffentliche Kontakte einzuschränken. Aber einschränken heißt nicht gänzlich beenden. Denn man muss ja immer den Spagat haben bei jeder Pandemie zwischen Kontakte zulassen und Kontakte nicht zulassen. Das betrifft jeden Bereich, auch Warentransfer, freier Verkehr von Personen. Wenn man sich vorstellt, man würde alles komplett einstellen auf dieser großen Ebene der Gesellschaft, aber auch auf der kleinen individuellen Ebene, dann führt das zu einer Isolation, die ebenso schädlich sein kann in lange Sicht mit Nebenfolgen, wie es die Pandemie selber auf dem Bereich des viralen Geschehens ist. Worauf will ich hinaus? Ich möchte damit sagen, dass dieser Spagat zwischen Kontakt, Nicht-Kontakt, freier Verkehr, nicht-freier Verkehr, dass man da eine Balance für sich selber finden muss, die eben nicht dazu führt, dass alles eingestellt wird. Es gibt schon vom alten Hygieniker Max von Pettenkofer aus dem 19. Jahrhundert den Satz, dass keine Pandemie so schlimm sein kann, dass jeglicher Austausch und Verkehr eingeschränkt wird. Denn das wäre der Tod der Gesellschaft. Und wenn man das auf sich selber bezieht, ich glaube, da muss man individuell eben Möglichkeiten finden und schaffen, auch das Soziale irgendwie aufrechtzuerhalten.
Professor Heiner Fangerau, er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. 2 Jahre ist die Corona-Pandemie dieser Tage alt in Europa und in Deutschland. Und wir kommen zur Wirtschaft. Die Deutsche Bank hat ihre Jahresbilanz vorgelegt und präsentiert das beste Ergebnis seit 10 Jahren. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie sehen die Zahlen genau aus?
Also unterm Strich bleiben der Bank 1,9 Milliarden Euro Gewinn. Im Vorjahr hatte die Bank gerade mal 113 Millionen Euro Gewinn eingestrichen, nach 5 Verlustjahren in Folge. Also 2021 jetzt endlich mal wieder ein Milliardengewinn. Das läuft also und lässt hoffen.
Und wie hat man das geschafft?
Vor allem im Investmentbanking lief es gut. Das war der größte Gewinnbringer, zum Beispiel mit dem Handel von Anleihen und Währungen hat die Bank da Geld verdient oder auch Übernahmen und Fusionen von Firmen begleitet. Das lief nicht schlecht, aber auch das Privatkundengeschäft hat leichte Zuwächse verzeichnet. Insgesamt hätten sich aber alle 4 Geschäftsbereiche wie geplant oder sogar besser entwickelt, sagt der Chef der Bank, Christian Sewing. Ihm habe die Bank überhaupt zu verdanken, dass es wieder aufwärts gehe, sagen Branchenkenner. Sewing hat vor 2 Jahren einen umfassenden Umbau eingeleitet. Abteilungen sind geschlossen worden, das Investmentbanking hat riskante Teile abgestoßen und einen Sparkurs hat er aufgesetzt. 18.000 Arbeitsplätze sollen insgesamt weltweit wegfallen im Zuge des Umbaus.
Also alles prima, die Deutsche Bank auf einem guten Weg.
Schon, aber Kritiker sagen, der Gewinn, der ist jetzt erstmal nicht viel mehr als ein Lebenszeichen. Also hallo, uns gibt's auch noch. Im internationalen Vergleich, da hinkt das Bankhaus immer noch ziemlich hinterher. Vor allem die großen US-Banken wie etwa die Bank of America oder JP Morgan legen ganz andere Zahlen vor. Milliardengewinne im zweistelligen Bereich sind da an der Tagesordnung. Da können deutsche Banken nicht mithalten, auch nicht die Deutsche Bank als größtes Geldhaus hierzulande.
Was läuft da anders?
Das ist noch eine Folge der Finanzkrise von 2008, 2009. Die amerikanischen Banken sind damals mit Milliarden unterstützt worden und sind gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Außerdem agieren die Banken in Deutschland, aber auch in ganz Europa viel kleinteiliger. Also die Kapitalmärkte sind relativ klein. Es gibt keinen starken Binnenmarkt. Und da ist es schwierig, weltweit mitzuhalten bei der Konkurrenz. Also wenn es um Fusionen, Übernahmen oder Börsengänge geht, dann sind nicht europäische Banken die ersten Ansprechpartner, sondern mit Abstand die US-Banken. Ländergrenzen gibt es für sie quasi nicht und sie haben viele große international aufgestellte Unternehmen ja sowieso im Land.
Und davon sollen natürlich auch die Aktionäre profitieren, oder?
Genau, bei der Deutschen Bank. Da sollen nach zwei Nullrunden die Aktionäre für das abgelaufene Jahr jetzt eine Dividende von 20 Cent pro Aktie bekommen. Das ist nicht die Welt, aber immerhin. Und außerdem soll die Ausschüttung an die Eigentümer in den kommenden Jahren Stück für Stück gesteigert werden. An der Börse kamen die Nachrichten von der Deutschen Bank gut an. Börsengewinner heute. Zwischenzeitlich stieg der Kurs der Aktie um etwa 6%. Der deutsche Leitindex DAX hingegen, der ist auf Talfahrt, steht im Moment 0,6% sind es jetzt gerade im Minus bei 15.370 Punkten.